ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Morgen beginnt die Weltklimakonferenz in Baku. Und unser Gast heute ist einer der versiertesten deutschen Umweltexperten und Umweltschützer. Präsident der Stiftung Natural Life International, für sein Engagement in Sachen Natur und Umwelt ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz und der Ehrendoktorwürde. Herzlich willkommen, Klaus-Peter Hutter. Hallo.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Lassen Sie uns Sie mal kurz vorstellen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich mich mit Ihnen beschäftigt habe, ich hatte selten einen Gast, der so viele Bücher rund um Umwelt- und Naturschutz geschrieben hat, Co-Autor war oder sie rausgegeben hat. Aktuell haben Sie ein neues Buch geschrieben, zusammen mit dem Umweltjournalisten Volker Andres, mit dem Titel »So wird das nichts, Politik zwischen Klimakollaps, Heizungshektik und Naturverwüstung«. Wissen Sie noch, das wievielte Buch von Ihnen das ist?
Vielleicht das 75.
Unfassbar. Jetzt haben Sie nicht nur viel geschrieben, sondern es ist auch viel über Sie geschrieben worden und über die Projekte, die Sie initiiert haben. Und zwar einmal als Gründer und langjähriger Leiter der Umweltakademie Baden-Württemberg, aber auch privat als Umweltaktivist. Und da sind interessanterweise Überschriften dabei, die sind relativ erwartbar, wenn man auf Ihre Aktionen schaut. Etwa Naturschützer protestiert gegen geplante Fällung einer alten Eiche. Und da gibt's aber auch Überschriften, die man so nicht erwartet. Zum Beispiel Naturschützer kämpft gegen Naturschutz. Da haben sie sich zusammen mit Winzern gegen die EU-Pläne eingesetzt, alle Pflanzenschutzmittel in empfindlichen Gebieten zu verbieten. Führen Sie eine Art Doppelleben?
Nein, ganz bestimmt nicht. Aber ich bin sehr praxisbezogen und versuche, die Brücken zu schlagen zwischen dem, was wir im Natur- und Umweltschutz erreichen wollen und müssen. Und wir brauchen mehr Empathie im Naturschutz, in der Nachhaltigkeit. Und wenn man nun sieht, dass gut gemeinte Dinge laufen, nämlich Pflanzenschutz in Weinbergen zu verbieten, das aber dazu führt, dass dann Winzer oder Wengerter, wie es bei uns im Schwäbischen heißt, ihre Weinberge aufgeben, eine tolle alte Kulturlandschaft nicht mehr pflegen, dann ist es so, dass dann der Naturschutz auch sich mal gegen Naturschutz stellen muss, in dem Fall gegen eine Politik, die den gesunden Menschenverstand ganz einfach ausgeschaltet hat.
Ihr Ansatz ist es, möglichst ideologiefrei an das Thema Natur- und Umweltschutz ranzugehen. Was heißt das für Sie konkret, ideologiefrei?
Ideologiefrei heißt, dass es einem Feuersalamander oder einem Feuerfalter egal ist, von wem er geschützt wird. Ob von schwarzen, roten oder grünen Politikern oder gelben und blauen. Sondern es geht einfach darum, dass man es ideologiefrei macht und Naturschutz oder Umweltschutz nicht okkupiert und mit Dogmatismus macht. Und da hat man jahrelang viel zu wenig die Leute, die in der Landschaft arbeiten, einbezogen. Deshalb versuche ich immer auch die Brücke zu schlagen zwischen der Wissenschaft, der Praxis und den Leuten, die die ganze Arbeit machen. Die kann man nicht ausklammern. Man kann nicht ein Thema einfach besetzen und sagen, Ökologie vertreten nur wir, also bestimmte Verbände oder die Grünen oder anderen, sondern wir brauchen alle. Und solange wir diese Raumschaften nicht verlassen, wo jeder sein eigenes kleines Ökogärtchen meint, pflegen zu können, solange kommen wir nicht weiter, so wird das dann nichts.
Sie sagen, bei vielen Bereichen in der deutschen Umweltpolitik ist einfach viel zu viel Ideologie im Spiel und zu wenig gesunder Menschenverstand. Hätten Sie da mal ein Beispiel für uns?
Ja, das ist zum Beispiel die E-Mobilität und vieles andere oder auch jetzt die ganze Geschichte mit den Wärmepumpen und die Fokussierung auf Nice-to-have-Themen, die viel, viel Geld kosten, aber auf der anderen Seite nichts bringen. Und wir haben immer weniger Mittel zur Verfügung. Das wird auch die aktuell laufende Politik uns jetzt noch zeigen, dass gespart werden muss. Es sind keine Gelder da. Dann gibt's andere Prioritäten. Also muss ich mit dem, was vorhanden ist, muss man natürlich auch erhöhen, Dinge machen, die wirklich etwas bringen für Mensch und Natur. Das geht nur miteinander und wir dürfen uns nicht so sehr voneinander abgrenzen. Und da brauchen wir ganz neue Wege, die eigentlich gar nicht neu sind, sind eigentlich alte Wege, die aber verlassen wurden mit der Politisierung und Ideologisierung von Umweltthemen.
Das war ja eine extrem ereignisreiche Woche, die hinter uns liegt und vielleicht auch nicht ganz unwichtig im Hinblick darauf, wie sich Umwelt- und Klimaschutz bei uns und weltweit weiterentwickeln. Fangen wir mal mit Deutschland an. Die Ampel ist zerbrochen. Inakzeptabel am Papier, das Lindner vorgelegt hat, war für die anderen Ampelparteien unter anderem ein Kostensenkungsvorschlag im Bereich Klimaschutz, nämlich das deutsche Klimaschutzziel an das der EU anzupassen, sprich Klimaneutralität nicht schon 2045, sondern erst 2050. Begründet hat das Lindner damit, dass wegen des EU-Emissionshandels dem Klima durch die frühere deutsche Klimaneutralität auch nicht geholfen wäre. Stimmt das? Weil ein anderer das dann verblasen würde, das CO2.
Also man kann zu Lindner stehen, wie man will. In einem hat er recht. Wenn die Finanzen, wenn die Ökonomie nicht stimmt, dann brauchen wir über Ökologie gar nicht reden. Nun ist er nicht gerade derjenige, der so viel über Ökologie redet. Aber wichtig ist, dass nur ein gesunder Staatshaushalt in der Lage ist, die Zukunftsherausforderungen Klimaschutz, Biodiversität voranzubringen.
Aber hätte er denn tatsächlich recht damit, dass wenn wir eher aussteigen würden, 5 Jahre eher als die anderen EU-Staaten, dass das dem Klima gar nichts bringt? Weil die anderen nämlich dann das CO2, das wir einsparen, verfeuern.
Also Fakt ist einfach, dass es vieles, was wir machen bei uns in Deutschland, dem Weltklima nichts bringt. Die Frage ist nur, wie nehmen wir die Leute mit? Wie haben wir eine gesunde Wirtschaft, die in der Lage ist, diese ganzen Maßnahmen, die wir jetzt brauchen, voranzubringen? Und da wäre es besser, auch mit anderen Ländern mehr zusammenzuarbeiten. Und dann nochmal fatal mit dem Bruch der Ampel, dass sich ja auch schon der noch Bundeskanzler schon verabschiedet hat, bei der Weltklimakonferenz dann gar nicht auftreten wird, wie viele andere Staatschefs. Also wir verlieren gerade vieles von dem, was etwa mit dem Paris-Abkommen und mit anderen Vereinbarungen erreicht war. Und da verabschieden wir uns jetzt raus. Und wir brauchen einfach in Deutschland eine solide finanzielle Basis. Wenn aber unsere Wirtschaft abwandert in andere Länder, geben wir Kompetenzen aus der Hand, Know-how, und wir geben aus der Hand die eigene Aktions- und Reaktionsmöglichkeit. Und das haben wir gerade, diese Deindustrialisierung.
Ja, vielleicht ändert sich das ja mit einer neuen Regierung. Wir werden sehen. Wenn es jetzt Neuwahlen gibt im März oder vielleicht auch schon früher, dann sieht es ja zumindest aktuell stark danach aus, als würde der neue Kanzler dann Friedrich Merz heißen. Was hätte das denn Ihrer Einschätzung nach auf die Klimapolitik in Deutschland für Auswirkungen?
Zunächst kann man das gar nicht abschätzen. Denn alle Parteien, die Grünen reklamieren es für sich, aber alle anderen haben nicht das gehalten, was sie einst versprochen haben. Das ist noch gar nicht so lange her. Da haben alle Klimaschutz vorangestellt und das hat sich aber zum Teil, ja, das ist gestartet wie ein indischer Königstiger und als räudige Katze gelandet und nicht viel dran geblieben, was man eigentlich versprochen hat. Also da traue ich letztlich auch Friedrich Merz und vielen anderen nicht. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in unserem persönlichen Bereich schauen müssen, wie wir uns auch auf diese Auswirkungen des Klimawandels einstellen. Und wir müssen Druck auf die Politik machen. Aber viele Menschen haben sich einfach verabschiedet, weil sie manche Versprechungen nicht mehr glauben, nicht nur im Umweltbereich, sondern auch in anderen Lebensbereichen. Und weil sie deshalb kein Interesse mehr haben. Und hoffnungsvoll stimmt mich jetzt, dass bei vielen Wahlen wieder mehr junge Leute hingehen, wobei da die jüngsten Entwicklungen auch in eine andere Richtung deuten, weil man aus Protest, und das hat dann nichts mit Umwelt zu tun.
Nein, zumal ja die rechten Parteien den Klimawandel auch leugnen.
So ist es und manche ganz Linken auch. Und von daher sind wir da in einer Spanne, die es schwierig zu lösen gilt.
Halten Sie es denn für möglich, dass unter einem Kanzler Merz es wieder zu einem wie auch immer gearteten Einstieg in Atomkraft kommt?
Er schließt es ja aus und verneint das, aber letztlich müssen wir uns überlegen, wir haben uns aus der Atomkraft verabschiedet, aber damit auch aus dem Know-how. Die ganzen Lehrstühle gibt es nicht mehr, werden nicht mehr gefördert. Die junge Intelligenz, Ingenieursintelligenz wandert ab in andere Länder. Und Nukleartechnik ist ja nicht nur Energieerzeugung, das geht in den medizinischen Bereich und in viele, viele Bereiche hinein. Und von daher müssen wir uns dieser Frage neu stellen, auf jeden Fall schauen, dass wir Forschungskompetenz und Know-how wenigstens im Land behalten, um bei den anderen mitsprechen zu können. Überall entstehen gerade auf der ganzen Welt ein Atomkraftwerk nach dem anderen. Das kann man gut oder schlecht finden, die machen es einfach. Also müssen wir uns überlegen, wie wir auch mitdiskutieren können. Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch Lösungen mit einer anderen Atomtechnik mit wie heute und
Kernfusionen,
sicherere Kraftwerke, um damit mithalten zu können und überhaupt diskussionsfähig zu sein. Langsam wird Deutschland als das Ingenieurland schlechthin, wie wir immer gegolten haben, nicht mehr gesprächsfähig sein, wenn wir da nicht aufpassen.
Und künstliche Intelligenz ja unglaublich viel Energie verbrauchen wird.
Ja, künstliche Intelligenz kann uns viel helfen, aber es frisst natürlich Energie ohne Ende. Ich sehe das in vielen Diskussionen und diese können Sie weder mit Kohle oder Öl erzeugen. Wir haben aber auch die erneuerbaren Energien noch nicht so weit, die wir ohne Zweifel brauchen und wollen. Und insoweit könnte Nukleartechnologie und Kernenergie eine Lösung sein in der Übergangszeit. Aber wir haben keinen Einfluss drauf, unter welchen Standards in anderen Ländern das Ganze gemacht wird. Wir hatten hier sehr hochstehende Standards bei uns in Deutschland. Von denen haben wir uns verabschiedet und damit auch aus dem Know-how.
Schauen wir mal auf das zweite große politische Ereignis dieser Woche. Donald Trump ist wieder amerikanischer Präsident. Und gestern war ja schon zu hören, er plant offensichtlich wieder aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten. Das sagt, wir wollen gemeinsam versuchen, die Klimaerwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Was wären die Konsequenzen, wenn er austritt?
Ja, die sind gar nicht auszumalen. Aber die Konsequenzen haben wir jetzt schon, ob mit oder ohne Trump. Nur wird es jetzt noch schlimmer, weil Amerika natürlich eine starke Volkswirtschaft ist, die auch Kapital gegeben hat. Nicht so viel, wie sie hätte können. Aber es wird so sein, dass ärmere Länder nicht mehr unterstützt werden. Die letzten Klimaabkommen wurden gar nicht eingehalten, dass man zum Beispiel einen Klimarettungsplan finanziert. Da sollten zig Milliarden ab 2020 jedes Jahr ausgegeben werden. Man hat nichts eingehalten. Die armen Länder werden nach wie vor nicht unterstützt. Das waren alles leere Versprechungen. Und dann kommt natürlich noch viel anderes hinzu, was er in den USA selbst macht. Wenn Sie an die großen Landschaften denken, an diese Moorgebiete und anderes, wo plötzlich wieder Nationalparks aufgegeben werden, wo erschlossen wird, wo da weitere CO2 und andere Dreckschleudern gebaut werden, wo auf Kohle und anderes gesetzt wird, das ist sehr schlimm. Aber wir können es nicht beeinflussen. Und deshalb bin ich mit meinem Autorenkollegen Volker Angrist der Meinung, wir müssen uns anpassen. Das gilt für uns schon seit längerem, denn wir können nicht warten, bis sich irgendwo auf der Welt die Welt auf uns einstellt, auf unsere Errungenschaften. Aber wir können es auch nicht ändern. Also muss man schauen, was machen wir, wie gehen wir mit Partnern um, mit anderen Ländern, Partnerschaften pflegen. Das heißt auch die eigene Kompetenz und Zukunft sichern. Und was machen wir hier bei uns in Deutschland? Und da können wir nicht immer, wir müssen es, aber wir können nicht immer nur nach den USA schauen, nach China und nach anderen, sondern wir müssen auch schauen, wie wir unabhängiger werden und wir müssen viel, viel mehr Geld an die Klimafolgenanpassung reinstecken.
Also in Vorsorge, ne?
Eine Vorsorge, da haben wir viel versäumt, die Infrastruktur lahmt, es ist vieles kaputt bei uns und es ist halt immer so weitergegangen. Und jetzt gibt es eben noch die Herausforderung, dass die Mittel knapper werden und deshalb verspreche ich mir von der jetzt morgen beginnenden Weltklimakonferenz gar nichts. Ich bin da letztlich auch bei Mojib Latif, unser Nature Life Umweltpreisträger, einer der renommiertesten Klimaforscher, der sagt, das 1,5 Grad Ziel, vom Pariser Klimaabkommen ist längst gerissen. Wir müssen uns auf 3 Grad Erwärmung weltweit einstellen. Viele Leute vergessen, dass selbst wenn es bei uns noch ein bisschen glimpflicher ausfallen würde, die Folgen, dass ja die Ereignisse in anderen Ländern, in Asien, in Amerika, Südamerika, auch auf uns Auswirkungen haben, durch einfach den globalen Klimakreislauf, Wasserkreislauf, alles andere. Und insoweit müssen wir...
Und durch Flüchtlingsströme, die hier dann ankommen, weil eben Gebiete nicht mehr bewohnbar sind.
Ja, natürlich. Und deshalb sind die Probleme anderer scheinbar ferner Länder auch unsere Probleme. Und da, wir müssen uns anpassen, ja, mit allem, was wir haben. Aber die Gelder werden im Moment immer noch bei uns in Deutschland, in Europa, aus unserer Sicht, Autorensicht, in die falschen Projekte reingesteckt, die eigentlich ganz nett sind, wie man sie hat, viel Geld kosten und Mittel blockieren, die wir für anderes bräuchten, selber zu ertüchtigen mit den Problemen, die unweigerlich kommen werden. Nehmen Sie die jüngsten Ereignisse in Süd- und Südostspanien. Das kann jederzeit bei uns passieren. Wir sind nicht darauf vorbereitet.
Naja, wir hatten das ja in Rheinland-Pfalz durchaus.
Genau. In Rheinland-Pfalz und an anderen Stellen in kleinerem Ausmaß, aber das ist immer noch schlimm genug. Das wird noch viel, viel stärker auf uns zukommen. Und da müssen wir uns drauf wappnen.
Heißt für Sie als Klimaschützer stärker zum Beispiel in eine andere Infrastruktur in der Stadt investieren oder in Schutzmaßnahmen?
Ja, da fängt's an, die Siedlungspolitik. Wir haben Siedlungen noch vor wenigen Jahren fortentwickelt, die keine Rücksicht nehmen auf die Sommerhitze auf der einen Seite und Dürren auf der anderen Seite, die Starkregen, der Hagel, die Überschwemmungen. Wir brauchen mehr Grün in den Städten. Wie machen wir aber dieses Grün? Dazu braucht es auch Regenrückhaltung, denn Grün muss bewässert werden, das Wasser muss irgendwo herkommen. Im Moment lassen wir alles noch weitgehend den Bach runter. Es gibt aber hoffnungsvolle Ansätze von Städten, die jetzt beginnen, Wasserspeicher zu bauen, um die Grünstruktur zu erhalten. Aber wir müssen auch schauen, wie bauen wir auch für ältere Leute, die in den Städten leben. Wie gehen wir damit um, mit der Überhitzung? Was für Wohnungen stellen wir zur Verfügung? Und da muss ich sagen, lahmen wir ungeheuer, weil immer diese ganzheitliche Betrachtungsweise vergessen wurde.
Wenn wir schon vom Tod der Ampel reden, Herr Hutter, war es das Heizungsgesetz, mit dem sich die Ampel in Ihren Augen das eigene Grab geschaufelt hat?
Sicherlich nicht alleine, aber ganz stark, weil dadurch hat man sehr viele Menschen verloren, indem man ziemlich diktatorisch ganz bestimmte Maßnahmen und ideologisch den Leuten aufdrücken wollte. Ohne Zweifel brauchen wir erneuerbare Energien. Die Frage ist, das wie, das wann und wie schnell können wir das machen? Und wenn sich die Leute, Privatinvestoren, das einfach nicht mehr leisten können, kommt es einer Enteignung oftmals gleich. Da hat manches Mütterchen mit ihrer Familie gespart auf ein Haus mit Garten und soll jetzt bei einer Renovierungsmaßnahme, die vielleicht kommt, noch viel, viel mehr Geld ausgeben dafür, dass einfach nicht da ist. Vieles wurde zurückgenommen, aber man hat ungeheuer viel Porzellan zertrümmert. Und damit die Menschen verloren, die Begeisterung und auch Gelder zum Teil in Sand gesetzt durch Wärmepumpenförderung und anderes, welches so nichts bringt.
Wieso sagen Sie, dass es so nichts bringt? Würde es nichts bringen, wenn wir alle eine Wärmepumpe hätten?
Nein, würde nichts bringen, weil wir damit letztlich nichts ändern. Ich bin für PV-Anlagen, großflächig,
also Photovoltaik.
Photovoltaik. Und es geht auch darum, dass wir Energie so einsetzen, erneuerbare Energie, wann sie gebraucht wird. Die Wärmepumpen im Winter haben die weniger Effizienz, bis gar keine, kosten ungeheuer viel Geld. Letztlich heizt man dann auch wieder mit Strom, macht sich abhängig. Also Volker Angres und ich, wir halten da gar nichts davon, sondern viel mehr in andere Energien zu investieren. Oder zum Beispiel bringt es auch nichts, Häuser zu dämmen, was den Leuten zum Teil vorgeschrieben wurde. Gut, unser eigenes Haus zu Hause ist gedämmt schon seit 25 Jahren haben wir das automatisch gemacht und auch eine Solaranlage hochgemacht. Aber was wollen Sie, eine alte Bausubstanz, wo die Leute oftmals sehr sparsam gelebt haben, mit Wärmedämmung ertüchtigen? Das kostet ungeheuer viel Geld. Die Entsorgung ist fraglich in vielen Fällen. Das kann man bei Neubauten machen, aber bei Altbauten macht es keinen Sinn. Das war auch ein Grund, warum Organisationen wie Haus und Grund und der Bund der Steuerzahler sich gegen vieles gestimmt haben. Und es wurde ja auch vieles zurückgenommen. Aber das Porzellan ist und bleibt zertrümmert. Und deshalb hat, um auf die Frage noch einzugehen, deshalb hat die Regierung, vor allem die grüne Seite, und wenig gebremst von der roten Seite, sicherlich auch einen Teil des eigenen Grabes geschaufelt in diesem Bereich Energieheizungsgesetze und was damit zusammenhängt.
Aber wenn Sie sagen, okay, selbst wenn wir alle Wärmepumpen hätten, ja, dann würde das dem Klima nicht wahnsinnig viel helfen. Selbst wenn alle Gebäude perfekt gedämmt wären, wäre das auch nicht ausreichend. Was wäre denn so ein großer Wumms? Was würde denn wirklich helfen im Bereich der Energie?
In der Energie müssen wir schauen, wie wir sparsamer sind. Es wird vom Sparen gar nicht mehr geredet. Das spielt keine Rolle mehr. Wir müssen auch schauen, wie wir erneuerbare Energien, von Wasserstoff ist da viel die Rede und anderem, wie wir das erzeugen können. Wir haben die Lösung auch nicht. Wir brauchen regionalere Projekte und auf der anderen Seite die Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Marokko nehmen, wo wir, ist auch noch lang nicht alles erforscht, wo wir hohe technologische Intelligenz haben, wo es erste Erfahrungen gibt und wo man Wasserstoff erzeugen kann auf erneuerbare Energieart. Da sind wir jetzt hinten dran, alle buhlen rum, die Chinesen, die Amis, die Inder und ja, Macron ist jetzt hingereist, um da auch alte Verbindungen wieder aufzunehmen. Da geht es aber auch um Energie und um Rohstoffe. Und darum müssen wir uns kümmern. Wir müssen größere Räder drehen und auch schauen, wo wir woanders helfen, wo Geld, das man einsetzt, sinnvoller etwas in der Energie bringt. Wenn ich jetzt bei uns manche Kraftwerke ertüchtige und ich komme mal auf eine Effizienz von 95% auf 97%, dann könnten wir in Indien über die Partnerschaften, die man hat, viel mehr für das Weltklima, auch für uns selbst erreichen. Was wir hier machen, wird am Weltklima leider nichts kratzen. Trotzdem brauchen wir das Vorbild, um auch technologisch mitreden zu können. Und da ist die Wärmepumpe eine Sackgasse.
Auf der anderen Seite machen wir uns ja natürlich immer stärker von anderen Ländern, wenn Sie Indien nennen oder Marokko. Wir machen uns ja dann immer wieder von anderen Ländern abhängig, die im Zweifel auch nicht wirklich politisch stabil sind.
Ja, das ist das große Problem, die große Herausforderung. Deshalb brauchen wir Partnerschaften. Und da setze ich, weil die große Politik oftmals versagt, auch auf die Städte, die Landkreise, die haben ja zum Teil ganz tolle Partnerschaften oder Firmen, die wir aber im Land halten müssen, damit sie nicht abwandern, die tolle Zusammenarbeit mit anderen Ländern haben. Und da können wir technologisches Know-how, das wir aber behalten müssen, können wir exportieren, auch dann nach der Ingenieurskunst, auch die Hardware sozusagen. Und das hat man vernachlässigt. Und da müssen wir größere Räder drehen. Und bei uns selber.
Wir exportieren das, meinen Sie, das Know-how und bekommen dafür Energie zurück?
Nein, nicht Energie, aber etwas für das Weltklima, teilweise für die Energie. Und wir können andere Dinge liefern. Bei Marokko könnte es sein, da sind wir aber noch weit davon entfernt, dass man da später Wasserstoff bekommt. Aber im Moment müssen wir schauen, wie wir mit einem Mix vieler, vieler Lösungen, es gibt nicht die einheitliche Lösung, wie wir mit einem Mix, was etwa, da sind wir bei der Verkehrspolitik, die effizienten Dieselfahrzeuge und anderes, wie wir hier vorankommen oder auch mit lokaleren Lösungen, Blockheizkraftwerke, Kraft-Wärme-Koppelung und vieles mehr. Das ist längst nicht ausgereizt, aber da brauchen wir ganz andere Vorgehensweise und nicht die Fokussierung auf einige ideologische Themen.
Es gibt viele Fragen unserer Hörer ins Studio, viel Zuspruch, den sie bekommen, aber auch viele kritische Anmerkungen, vor allen Dingen, Herr Hutter, zu dem, was Sie zum Thema Wärmepumpen gesagt haben. Da schreibt jemand zum Beispiel, was das soll, keine Wärmepumpen zu haben. Michael Lang ärgert sich darüber, sagt, Wasserstoff wird doch in naher Zukunft kein Energieträger sein, viel zu teuer in der Überzeugung. Aus technischer Sicht nicht für bestehende Erdgasnetze geeignet. Oder Sonja B. schreibt, man kann nicht in einem Satz fordern, Energie einzusparen und sich für Wasserstoff aussprechen. Wie stehen Sie dazu? Wieso sagen Sie, Wärmepumpen bringen nicht genug?
Weil es am Weltklima nichts ändert. Um das geht es ja auch. Und bei uns ändert es vor der eigenen Haustüre auch nichts. Und deshalb behaupte ich ja mit meinem Mitautoren Volker Angriss.
Woran machen Sie es fest, dass es nichts bringt? Also Sie haben konkrete Zahlen, wo Sie sagen, wenn alle Haushalte mit Wärmepumpen versorgt werden, ist es trotzdem nicht effektiv.
Da gibt es Berechnungen, die sind zugänglich. Und es bringt einfach für uns selbst nichts, auch vor der eigenen Haustüre. Trotzdem müssen wir etwas machen. Und es ist halt etwas komplizierter, als dass man sagt, ja, nur Wärmepumpen oder nur E-Mobilität. Wir brauchen andere Lösungen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Gebäude ertüchtigen, geht ja viel Energie verloren, die in den Gebäuden steckt, um die zum Beispiel zu bauen. Diese Energie wird immer noch, auch beim Städtebau, viel zu sehr vernichtet. Und man zwingt die Leute dann dazu, Ausgaben zu machen, die an anderer Stelle fehlen. Es gibt keine alleinige Lösung und wir behaupten nicht, dass wir alles wissen. Deshalb wollen wir mit dem Buch anregen, eigene Ideen zu entwickeln, nachzudenken. Und wir bringen auch viele Beispiele, wie man das macht bei der Klimafolgenanpassung.
Also, aber das ist ja Anpassung, heißt ja quasi, sich darauf einzustellen, es wird verdammt warm, wir werden Unwetter kriegen. Das ist ja das eine. Aber lassen Sie uns erstmal noch darauf kommen, was wir tun können, damit die Klimaerwärmung erst gar nicht so hoch wird, wie Sie sie befürchten. Sie haben ja vorhin gesagt, wir werden wahrscheinlich bei 3 Grad landen.
Es klingt negativ, das sage nicht ich, das sagen viele renommierte Wissenschaftler. Ich habe schon Mojib Latif erwähnt, die sagen, das ist nicht mehr zu halten, also brauchen wir Gelder für die Anpassung. Ein Beispiel ist zum etwa die vielen Moorbereiche in Deutschland, die wir haben, ja, die so umzustellen, wieder zu vernässen, eine andere Landwirtschaft drauf zu betreiben, dass die Moorzersetzung nicht weitergeht, weil die Moorzersetzung, die Moorzehrung nennt man das Ganze auch, die setzt ja viel Methan und anderes frei. Und da haben wir großflächig, könnten wir etwa in der Landwirtschaft etwas machen. Wir bräuchten aber eine andere Förderung. Die erfolgt aber nicht auf EU und auch nationaler Ebene, weil man die Gelder in eine Intensivlandwirtschaft steckt mit Mais und Getreide und anderem. Und wir hätten die Möglichkeiten, es dauert lange. Ich komme gerade direkt von einer Moortagung, wo das Gegenstand war. Es dauert lange, diese Moore zu renaturieren. Da kann man nicht einfach irgendwo einen Pfropfen reingeben und dann staut sich das Wasser wieder an. Das ist höchst komplex. Wir haben gute Beispiele und wir wollen ja auch Mut machen. Es gibt die Beispiele, wie es gehen kann und wie man es macht, aber das sind kleine Leuchttürme. Da haben wir aber noch keine flächige Etablierung, weil es einfach weggeschwiegen wurde, weil man immer weiter gemacht hat. Das große Problem ist, was Klimaschutz anbelangt, dass auf der ganzen Welt weitergemacht wurde wie seither und weil die reichen Länder ihr Versprechen nicht eingehalten haben. Und dann können wir als relativ doch kleines Deutschland, aber ein reiches und einflussreiches Deutschland, das ist aber am Schwinden, können wir das nicht ersetzen. Also müssen wir schauen, wie machen wir das beim Hochwasserschutz? Wie machen wir es bei den Mooren? Und was können wir unternehmen, um unsere eigene Umgebung so zu gestalten, dass sie erträglich wird? Da wäre ein Thema auch die Forstwirtschaft und anderes. Da sind wir weit davon entfernt, weil wir immer meinen, wir können es insgesamt lösen. Und wir machen uns, Sie hatten das vorhin schon gesagt, immer abhängiger von anderen Ländern, weil wir meinen, wir lösen die Probleme dort, etwa durch Regenwaldschützen. braucht man auch. Aber die werden trotzdem abgeholzt. Da können wir noch so viel Einfluss versuchen auszuüben, der schwindet. Und wenn die Entwicklungsländer merken, die Leute dort, dass hier Versprechen nicht eingehalten werden, steigen sie auch aus. Und da sind wir noch bei einem ganz anderen Thema, nämlich, dass die Ärmeren, die nicht unsere Standards haben, dass denen zunächst mal Klimaschutz, Biodiversitätsschutz einfach egal ist, wenn ihnen nicht das Einfachste gegeben wird, Dach über dem Kopf, Essen, Sicherheit, Zukunft, da sind wir weit davon entfernt. Und da beginnt die ganze Geschichte vor der Haustüre mit den Mooren und endet irgendwo in den Regenwäldern, die wir von hier aus letztlich, auch wenn wir das wollen, nicht werden retten können.
Naja, aber man kann ja zum Beispiel Entwicklungshilfegelder an Schutz von Regenwäldern koppeln. Also da gibt es ja vielleicht schon Möglichkeiten.
Ja, absolut. Aber das ist schwierig zu beeinflussen, wenn sie Despoten haben, die die Gelder nehmen. In Afrika hat es das gegeben und es landet eben nicht bei den Menschen in den ländlichen Räumen. Deshalb gehen wir von Nature Life her und setzen auf ganz konkrete Projekte. Wir haben in Südostasien, etwa in Vietnam, in Laos, auf den Philippinen, in Indonesien schon mehr als 1,5 Millionen Bäume wieder gepflanzt in Projekte, die den Menschen hilft und die auch dem Klimaschutz helfen und gleichzeitig Armut und Erosion bekämpft. Da sind wir wieder beim Thema Flüchtlingsströme.
Lassen Sie uns noch auf einen anderen großen Bereich kommen, der uns alle betrifft, auf das Thema Verkehr. Die Kapitelüberschrift in Ihrem Buch dazu lautet Mobil ins Abseits, Verkehrspolitik zwischen Aberglaube und Realitätsverweigerung. Das müssen Sie mal erklären. Welcher Realitätsverweigerung sitzt denn die Politik in Deutschland Ihrer Meinung nach aktuell auf?
Das fängt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln an, bei der Bahn, wo wir gemeint haben, wir könnten sehr vieles von der Straße auf die Schiene verlagern, aber das System ist ja kaputt. Man hat die Bahn zerschlagen in verschiedene Unternehmen und es wurde nicht in Infrastruktur investiert, weil man denen gar nicht die Möglichkeit gegeben hat. Also wie wollen sie da verlagern, wenn etwas unzuverlässig ist, auch wenn der sogenannte ÖPNV in urbanen, in großstädtischen Räumen nicht funktioniert, dann nehmen das die Leute nicht an. Sie fahren einfach weiterhin Auto. Hinzu kommen auch neue Entwicklungen, was die öffentliche Sicherheit anbelangt, wo sich viele Leute nicht mehr getrauen, bei bestimmten Zeiten in Straßenbahnen, in S-Bahnen oder in Zügen zu fahren. Man hat viel verschlafen, das ist jetzt zu spät. Also das wird man so schnell nicht hinbekommen, wenngleich ich natürlich der Meinung bin, dass wir diese öffentlichen Verkehrsmittel brauchen.
Ja, ohne die wird es nicht gehen.
Ohne die wird es nicht gehen, aber wir müssen uns vielleicht auch von Dingen verabschieden, dass in jedes Eck Deutschlands ein Zug hinfahren muss, weil einfach die Investitionen so groß sind, dass sich die öffentliche Hand, die sind ja in der Regel mit die Verkehrsträger, die Anbieter und Finanzierer, können sich's nicht mehr leisten. Also müssen wir auch die ländlichen Räume akzeptieren, dass da solche Systeme gar nicht investierbar sind.
Oder? Ja, aber was machen wir denn mit den ländlichen Räumen? Gerade wenn wir wollen, dass die Leute stärker auch mal aufs Auto verzichten, müssen wir denen ja dann eine Alternative anbieten. Was soll das denn sein, wenn nicht öffentliche Verkehrsmittel?
Also öffentliche Verkehrsmittel, wo es geht und wo nicht, dann ist das einfach weiterhin das Auto. Und ich bin für die Stärkung der öffentlichen Räume, bringe da jetzt ein Beispiel aus meinem Heimatland Baden-Württemberg, wo man viele Jahre auf die Neustrukturierung des ländlichen Raums mit überschaubaren Zentren, einer hohen Leistungskraft an Wirtschaft, an Gewerbe gesetzt hat, nicht alles zentralisiert auf einen Ballungsraum und das hat ganz gut funktioniert und da kann man sich manches leisten und jetzt werden, es gibt ja viele positive Beispiele, auch alte, vor 20, 30 Jahren stillgelegte Bahnstrecken reaktiviert. Plötzlich lohnt sich das Investment, weil die Leute im ländlichen Raum bleiben, weil sie Arbeit haben, weil Infrastruktur da ist, weil sie einkaufen können, weil es Schulen gibt, Und das ist ein gutes Modell. Da sind wir noch weit davon entfernt, dass das alles ideal wäre. Aber es gibt sehr viel Hoffnung, indem man nicht meint, alles über einen Kamm scheren zu müssen.
Was ist denn jetzt mit dem Umstieg auf E-Autos? Stand im Koalitionsvertrag der Ampel drin, 15 Millionen E-Autos sollen es bis im Jahr 2030 sein. Ich glaube, aktuell sind es 1,5 Millionen. Also das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Aber selbst wenn, ist das E-Auto denn die ökologisch deutlich bessere Lösung?
Eindeutig nein. Das E-Auto hat Vorteile, wenn ich die Innenstädte emissionsfrei bekommen will. Da müssen wir künftig auch ran an Themen wie E-Fuels und andere, um da die Emissionen rauszubekommen, die Feinstaubbelastung. Aber insgesamt müssen Sie schauen, wir haben das mal ausgerechnet. Also wenn wir alle Elektrofahrzeuge nehmen, dies gerade oder alle Fahrzeuge auf der Welt und wir würden die stapeln, dann könnten wir viermal zum Mond hoch und das ist nicht entsorgbar, wenn das alles Elektrofahrzeuge wären. Also insoweit wird es nicht funktionieren.
Was heißt, wäre das nicht? Das habe ich jetzt einfach nicht verstanden. Also das wäre aktuell bei der Anzahl der Fahrzeuge, die wir haben, würde es viermal bis zum Mond hin und zurück gehen. Ja. Und wenn wir uns vorstellen, das wäre statt normale Verbrenner, wären das jetzt Elektrofahrzeuge, sagen Sie, es wäre nicht mehr entsorgbar. Warum wäre es denn nicht mehr entsorgbar und ist es aktuell entsorgbar?
Also wenn man alle Fahrzeuge jetzt nimmt, dann sind es eben viermal zum Mond.
Ja, habe ich verstanden.
So, man kann Metall recyceln, Kunststoff, aber die Batterien zum Beispiel könnte man nicht recyceln.
Okay, Sie sagen, das ist das Problem.
Das ist das riesengroße Problem.
Aber daran lässt sich doch vielleicht was ändern. Es gibt ja tatsächlich Forschung in Bezug auf Batterienrecycling. Sowas kann ja kommen.
Da sind wir noch weit weg und es ist auch nicht ausgeschlossen. Aber wir müssen mithalten, dass wir an dieser Batterieforschung und Entwicklung mitmachen. Aber was hat denn stattgefunden? Sehr viele Firmen sind früh ausgestiegen. Die Forschung findet jetzt woanders statt. Vieles wird woanders günstiger hergestellt.
In China zum Beispiel.
In China zum Beispiel. Und wir machen uns von denen dann wieder abhängig, indem wir Geld ausgeben, subventionieren und den Weg freimachen für chinesische Elektrofahrzeuge, die unseren Markt wieder kaputt machen und unsere Hersteller zwingen, die jetzt im Moment wirklich den Anschluss verloren haben bei dieser Technologie, auch wieder im Ausland zu produzieren unter fragwürdigeren Bedingungen als bei uns, was die Umwelt anbelangt, einfach wegen Kostenfaktor. Und wenn wir so weitermachen, kommen wir, was den Klimaschutz anbelangt, einfach nicht voran.
Okay, dann sagen Sie mal, wie Ihre Verkehrslösung aussieht, die klimagerechter wäre.
Also im Moment, wir haben immer noch den erfolgreichsten Diesel der Welt. Ich bin auch kein Enthusiast für Diesel, aber wir könnten manche Modelle einfach noch laufen lassen. Die Technologie, woanders wird sie gebaut und angewandt, könnte man einfach beibehalten in der Übergangszeit, nicht alles sofort verschrotten. Denn was passiert dann, wenn Sie heute diese ganze Abwrackprämien wurden ja zwar einkassiert, hat die Industrie ganz gut dran verdient. Und wo sind die Fahrzeuge gelandet? Die fahren in Afrika weiter, die fahren in Asien weiter unter fragwürdigen Bedingungen und laufen und laufen. Und die Entsorgung, wie man es bei uns hätte, die findet dort nicht statt, sondern das landet halt irgendwo und keiner kümmert sich drum, was damit passiert.
Der Umweltexperte und Umweltschützer Klaus-Peter Hutter ist zu Gast in SWR1 Leute und wir werden hier wirklich überschüttet mit Mails und ganz viele Hörer schreiben, dass sie eine Wärmepumpe haben und dass das super läuft, dass es um Faktor 4 effizienter ist als eine Gasheizung und können überhaupt nicht verstehen, warum sie dagegen sind, dass überall in Deutschland Wärmepumpen eingebaut werden. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen.
Um es klar zu sagen, eine Wärmepumpe kann im Einzelfall eine Lösung sein, aber wir dürfen nicht alles über einen Kamm scheren. Und es kommt darauf an, wo man was einsetzt. Und man darf die Leute nicht dazu zwingen, dass sie vielleicht eine seither auch sparsame Heizung mit Öl oder mit Gas einfach von heute auf morgen dann abschalten. Wir brauchen viele Lösungen und wir brauchen individuelle Lösungen, wo das funktionieren kann.
Auch E-Mobilität, ne? Da sagen Sie ja auch, das kann natürlich im Einzelfall eine gute Sache sein, E-Auto zu fahren.
Ja klar, wo es sich lohnt, in urbanen Räumen, wo ich keine großen Distanzen zurücklegen muss. Manche sagen, ich komme trotzdem mit E-Mobilität relativ weit und man müsse eben die Netze, die Ladestationen ausbauen. Da haben wir natürlich das Ziel auch verfehlt, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in Europa. Das sind alles Dinge, die man weiterentwickeln kann und muss. Aber die Frage ist, in welcher Zeit und wie schnell machen wir das Ganze und wie nehmen wir die Menschen mit und vor allem die Investitionsbereitschaft. Und das ist eine ganz große Herausforderung und da gibt es eben nicht die eine Lösung. Und deshalb freuen wir uns auch über Kritik und ich bin froh darüber, dass sich viele Menschen melden. Das macht ja auch Hoffnung, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Leider muss ich immer wieder erkennen, dass es aber trotzdem spaltet, weil manche meinen, sie hätten die alleinigen Lösungen zu bieten und die gibt es einfach nicht.
Christine Thomas schreibt zum Beispiel, dass sie es super wichtig findet, was sie angedeutet haben, dass wir alle weniger und dafür bewusster und fairer konsumieren müssten. Bei Autos, Strom, Wohnraum und viel mehr. Was nutzt ein E-Auto, wenn es ein SUV ist mit über 300 PS? Wenig. Oder wäre es nicht sinnvoller, dass wir für das, was wir verbrauchen, faire Preise zahlen? Das würde sich dann auch in der Landwirtschaft, meint sie, im Zweifel widerspiegeln. Würde das dem Klima nicht mehr helfen? Was sagen Sie zu Frau Thomas?
Ja, also absolut hat Frau Thomas recht. Das fordere ich schon lange, dass wir in der Landwirtschaftspolitik umstellen. Auch hier finden natürlich falsche Förderungen statt. Ich habe das mit den Mooren kurz erwähnt, indem wir nicht die Großlandwirtschaft fördern, sondern auch kleine Betriebe, wie sie es vielleicht hier in Rheinland-Pfalz, in Hessen, bei uns in Baden-Württemberg noch gibt oder Teile Bayerns, wo noch mit der Natur mehr arbeiten, wo Landschaft erhalten und pflegen. Die werden aber weggedrückt. Und insoweit sind die Leute nicht bereit, weil die Lebensmittel zu billig sind, bessere Preise zu bezahlen. Und die Marktmacht, die wird viel zu wenig von den Konsumenten gewählt, sondern das entscheidet sich immer am Geldbeutel. Und wenn jetzt die Preise steigen, wir haben steigende Preise in vielem, Energie wird teurer, Wasser wird teurer, alles wird teurer, auch weil wir Infrastrukturmaß nachholen müssen. Und deshalb müssen die Konsumenten umdenken, aber viele Leute haben das Geld nicht, um nicht den Billigangeboten zu verfallen und teurer einzukaufen. Also wir brauchen eine andere Landwirtschaft, gerechtere Preise. Da sind wir weit davon weg.
Heißt aber dann auch, wenn Sie sagen, viele Verbraucher haben das Geld nicht, um noch mehr fürs Fleisch oder was weiß ich auch zu zahlen oder für andere landwirtschaftliche Produkte, dass es andere Subventionen geben muss letztlich. Also dass diese Subventionen, so wie sie jetzt in der Landwirtschaft sind, umgestellt werden müssten.
Absolut, ganz anders investieren und nachhaltige Systeme fordern.
Es fließt ja ganz viel Geld, ganz viel Subvention in die Landwirtschaft.
Sehr viel Geld, aber das sind die Großstrukturen mit Ställen, mit 30.000 Schweinen in Nord- und Ostdeutschland und angrenzenden EU-Gebieten, während kleine, die vielleicht 200 noch haben, die lohnen sich nicht mehr, 200 Schweine oder auch die Rinderhaltung. Die Weidewirtschaft wird nicht gefördert, mit der man viel erreichen könnte. Und in dem Zusammenhang muss ich aber eins auch deutlich machen, wir werden nicht mit Biohöfen und um die Ecke einkaufen, das ist wichtig, werden wir es nicht retten können, unsere 83 Millionen Einwohner in Deutschland zu versorgen. Aber deshalb werden wir auch Handelsketten brauchen, aber wir müssen da weg von diesem System der Spirale von immer billigeren Preisen, aber immer teurer bezahlter Umweltschädigung, indem das Grundwasser verseucht wird, indem der Boden verseucht wird, indem Tiere unter großem Leid kreuz und quer durch die Republik gefahren werden. Das fängt schon an bei den Gemeinden, wenn die als Schulträger Schulküchen vergeben, also das Catering Und es werden die Waren dazu erzeugt in Norddeutschland, tiefgefroren, wieder aufgetaut, quer durch die Republik gefördert. Das nützt nicht den kleinen Anbietern. Also insoweit haben wir Geld an falscher Stelle und es müsste viel konsequenter entschieden werden, auf Regionalität, auf Saisonalität zu setzen und Verbraucherbildung. Viele Menschen sind nicht mehr in der Lage, sich auch mit wenig Geld gesund zu ernähren und zu kochen, weil sie gar nicht mehr kochen können. Da hat auch die Schulpolitik versagt, indem auf die falschen Themen gesetzt wurde und man keine Bildungskompetenz mehr hat, was auch die Menschen ihre eigene Zukunft in die Hand zu nehmen.
Wir haben immer noch wahnsinnig viele Zuschriften. Einige, die sich über sie ärgern und sagen, oh, der macht uns unsere Vorstellung von Umweltschutz kaputt und das stimmt nicht. Solarenergie und Wärmepumpen und so weiter, das bringt ganz viel. Andere, die sagen, danke, dass jemand mal ideologiefrei spricht und auch erwähnt, es kommt vielleicht auf ganz andere Stellschrauben an, nämlich vielleicht weniger unbewusst zu konsumieren. Das schreibt zum Beispiel Gabi. Wir werden das Problem heute nicht mehr lösen können. Es ist gut, dass es so viele Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Das heißt, sie haben noch nicht abgeschaltet. Das ist nämlich auch wichtig, weil man kann ja auch in Resignation verfallen, wenn man die Entwicklung in der Welt sieht. Deshalb lassen Sie uns mal darauf zu sprechen kommen, was jeder Einzelne von uns sinnvoll vor der eigenen Haustür für den Umweltschutz und Artenschutz tun kann. Also bewusster konsumieren, wie Frau Gabi aus Kerpen schreibt. Das ist schon mal ein Thema, denke ich mal, oder?
Absolut. Wir müssen uns von der Realitätsverweigerung entfernen und schauen, wo können wir alle etwas machen. Das fängt mit den eigenen Kindern oder Enkeln an, indem wir einfach auch Wissen weitergeben über Natur, über Umwelt, über Zusammenhänge. Das findet fast nicht mehr statt. Dann können wir alle im eigenen Umfeld, in der eigenen Wohnung, im Haus, im Garten sehr viel tun, was die Gestaltung anbelangt. Das nützt dann der natürlichen Vielfalt, aber auch der Umweltqualität. Das alles sind ja auch Frischluftquellen.
Was zum Beispiel? Was kann man da machen?
Indem man Gärten naturnah gestaltet und keinen deutschen Einheitsrasen. Und diese Gärten sind dann auch wiederum neben Frischluftzellen, sorgen die für Grundwassererneuerung, für Bodenschutz. Da kann jeder etwas machen, der Einfluss hat.
Oder also werden heimische Pflanzen zum Beispiel.
Heimische Pflanzen, die Modelle gibt es. Das alles kann man heute nachlesen. Es gibt auch tolle Landschaftsbaubetriebe, die da beraten oder auch Kommunen. Wer in einer Mietwohnung ist, kann zum Beispiel über die Betreiber der Gemeinschaftswohnanlagen schauen. Wie sieht meine Umgebung aus? Wie die öffentliche Grünanlage? Ich kann auf die Gemeinde zugehen, den Stadtpark. Oder was man viel zu oft vergisst, sind die vielen Menschen, die sich engagieren in Stadt- und Gemeinderäten, in Vereinen. Wie sieht die Energie aus, etwa in meinem Sportverein? Es gibt ganz tolle Bestrebungen, etwa bei unserem Landessportverband, wie man künftig umgeht in Zeiten des Klimawandels mit der Energieversorgung. Wie sehen die Sportstätten aus? Wie können wir überhaupt noch Sport im Freien betreiben? Das Weitergeben an andere, aber auch Naturexkursionen machen und den Leuten etwas zeigen, das ist so eine Geschichte.
Und sich ehrenamtlich engagieren. Also Sie selber pflegen Streuobstwiesen, glaube ich?
Ja, das sind die familiären Obstwiesen, aber ich unterstütze auch kommunale Klima- und Umweltpartnerschaften. Auch das könnten viele Gemeinden machen, viele Stadt- und Gemeinderäte, beim Austausch mit anderen Partnergemeinden in Europa, aber auch weltweit, das Thema zu transportieren, an Lösungen zu arbeiten, gemeinsam, die dazu führen, dass man das Rad nicht immer wieder neu erfindet. Da haben die Einzelnen sehr, sehr viel Einfluss. Wie sieht ein Kommunalhaushalt aus? Übrigens, jede Wählerin, jeder Wähler, alle Bürger können sich beteiligen. Leider gehen sie nicht hin, wenn Pläne ausgelegt sind und das Erwachen ist dann groß, wenn dann plötzlich da gebaut wird oder dort ein Gebiet versiegelt wird. dann kann man direkt auf Politiker zugehen und von denen schon etwas einfordern. Viele Leute haben resigniert. Nein, sie dürfen nicht resignieren. Also das wäre vollkommen falsch, wenn wir jetzt kapitulieren und sagen, ja, der Klimawandel, den können wir nicht mehr aufhalten, sondern wir müssen etwas tun, wie wir uns anpassen, aber gleichzeitig eine Verbesserung erreichen. Und da haben wir so viele Möglichkeiten. Viele haben wir im Buch drin. Darüber hinaus gibt es andere zu ergründen bei Umweltverbänden, bei Gemeinden und vieles andere. Das Wissen ist da. Es gilt aber jetzt nicht, ich sage es auf Schwäbisch, nicht schwätzen, sondern einfach machen. Und so da sind alle eingeladen.
So wie Sie das gemacht haben. Sie haben mit 17 als Umweltaktivist begonnen und Ihre erste Bürgerinitiative gegründet. Also auch das kann jeder machen.
Ja, und bin dann über viel Engagement auch beim jetzigen Realismus anbelangt, indem ich sehe, manche von unseren Forderungen und Konzepten waren damals richtig in den 80er oder 90er Jahren, aber wir müssen uns der Realität stellen, was ist draus geworden. Und wenn wir sehen, dass etwa Biotopkartierungen an Stellen nichts bringen, wo der Klimawandel die ganzen Biotope verändern wird, dann müssen wir hergehen und sagen, wie stellen wir uns ganze Landschaften, Raumschaften vor? Da sind wieder die Kommunen und damit auch die Bürgerinnen und Bürger gefordert. Da kann man sehr, sehr viel tun. Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Wie sieht der Ackerbau aus? Wie unsere Siedlungen? Da müssen wir jetzt ran. Viel zu viel Zeit und Geld wurde verplempert und viel Zeit bleibt nicht mehr.
Also Bürger an die Ortsvorsteher, an die Bürgermeister gehen und mit denen darüber sprechen, was man lokal auch machen kann. Herzlichen Dank, Herr Hutter, für das Gespräch. Ich habe noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Wir nähern uns ja langsam, aber sicher dem Ende des Jahres. Und da dachte ich, ich schenke Ihnen schon mal einen Kalender fürs neue Jahr. Und zwar einen ganz besonders nachhaltigen, ein Saatgutkalender, nämlich mit Samen für jeden Monat.
Ja, besser geht's gar nicht. Etwas ganz Praktisches.
Genau. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten.
Vielen Dank, sehr gerne.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.